same shit. Different money. No dreams. Udo G9ers, same shit, different Monday. Eine Woche liegt wieder hinter uns, aber keine gewöhnliche. Es ist etwas kürzer her als normal, nämlich eine Stunde.
Oh nee, jetzt fängt der so mit so einer Folge an, ey.
Ehrlich, ich sag dir, wie es ist. Ich eigentlich im Grunde weiß ich, wie es läuft. Gute Gordo erstmal, ne?
Ja, oder OG Niners.
Normal weiß ich das. Nur jetzt, Samstag auf Sonntag Nacht, habe ich es wieder verdreht und dachte, hey, wir haben noch eine Stunde mehr. Nee, das ist die eine Stunde im Jahr, die uns genommen wird.
Ich weiß es seit langer Zeit. Und zwar weiß ich es deshalb, weil die Sommerzeitumstellung, die gibt uns ja eigentlich was, ne? Die gibt uns nämlich einen langen Abend, schönen langen Sommerabend. Am Anfang ist der Morgen ja dann noch ein bisschen, verschiebt ja wieder und dann wird der Morgen auch schon früh hell. Aber weil ich weiß, dass es da uns was gibt, nimmt es uns was. Und zwar die Stunde. Und die Umstellung zur Winterzeit, die nimmt uns wieder was. Also es ist halt so dieses, wie sagt man, Oxymoron? Nein, es ist kein Oxymoron. Nein, es ist ein Dings, Ein Chiasmus ist es.
Oh, will Rede.
Eine Kreuzstellung. Mhm. Und genau, und weil die Winterzeit uns was nimmt, nämlich die nimmt uns den langen Abend und dieses Schöne und wird alles kalt und so, gibt sie uns aber eine Stunde länger Schlaf. Und dieser Winterschlafmodus, denk dran, wenn du auf Winterzeit umgestellt wirst, so diese Eselsbrücke, dann gehst du in den Winterschlaf, dann hast du eine Stunde mehr. So ein Ding.
Ja, ich kenne noch die Eselsbrücke mit mit den Gartenmöbeln. Man stellt die Gartenmöbel vor, also raus auf die Terrasse im Frühjahr und zurück im Herbst, wenn es dann wieder kälter wird. Normal weiß ich es ja auch. Normal weiß ich es. Aber gestern.
Aber bei dir bleiben die Gartenmöbel halt die ganze Zeit auf dem Balkon stehen.
Ja, ist so eine Sache, ja. Stimmt schon. Aber letzten Endes war es dann so, keine Ahnung. Ich habe überlegt, ob ich noch ein bisschen länger wach bleibe, guck so auf die Uhr. Ah! Es ist 3:30. Ah, okay, dann habe ich mich doch vertan. Alles klar.
War bei mir auch ein bisschen kritisch.
Passiert.
Wir hatten beide, also ich zumindest auf jeden Fall, du jetzt. Du bist ja noch ziemlich angeschlagen, wer es hört. Wir haben uns auch nicht gesehen. Also irgendwie, egal wo ich auch mich umhöre, jeder hatte irgendwie oder ist irgendwie gerade krass krank. Und oh Wunder, der Krank-Counter von Gordo ist auch wieder hochgegangen. Ich hatte nicht so einen Husten und sowas, aber ich hatte übelstes Fieber diese Woche. Bis fast 39 Grad. Also es war wirklich, war unangenehm. Habe aber die Zeit eigentlich nur dafür genutzt, zu schlafen und mir irgendwas anzuschauen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
Ich lebe auch jetzt seit Mittwochnachmittag in Sozialisolation. Ich hatte echt so ein bisschen, keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, wo ich es mir hergeholt habe. Ich habe keine Ahnung, was ich mir geholt habe. Und es ist aber, also wenn man die Uhr danach stellen will, dann ist es, wenn ich richtig krank werde, immer Ende März, Anfang April. Also genau die Zeit jetzt. Vor 2 Jahren habe ich sogar den Geburtstag von meiner Mutter absagen müssen, weil ich einfach so tot mit einer Mandelentzündung zu Hause lag. Und also ich habe dann auch jetzt Antibiotika genommen. Und kennst du das? Also das ist auch so ein bisschen wahrscheinlich in meinem Kopf drin, aber nicht gesund, macht das auf gar keinen Fall nach. Aber ich glaube, ich verschleppe über längere Zeit immer mehr Sachen. Und irgendwann streckt es mich richtig nieder, dann nehme ich Antibiotika, dann clear ich komplett mal so raus und dann bin ich erstmal wieder so in der besten Form. Weißt du, wie ich meine?
Ist halt für mich voll schwer einzuschätzen, weil ich halt echt in einem Berufsfeld arbeite, wo du einfach extrem krass Viren und Bakterien und sowas ausgesetzt bist. Keine Ahnung, weil ich versuche schon, wenn ich krank bin, mich zu erholen. Andererseits ist Stress dann auch, Stresslevel einfach immer hoch. Schwer einzuschätzen, aber wenn ich ich glaube, ich muss schon so im Jahr ist der Antibiotikaschnitt bei mir 1 bis 3 Mal.
1 bis 3 Mal im Jahr Antibiotika, das ist crazy. Also ich habe jetzt das 2. Mal in meinem Leben überhaupt Antibiotika genommen, nach dieser besagten Mandelentzündung vor 2 Jahren.
Ja, ich muss halt gerade dann, weil ich, wenn du Nebenhöhlen hast oder so, aber wie auch immer, wir sind hier ja kein Gesundheitspodcast. Wir machen hier Entertainment, deswegen, weil wir Entertainment machen, gucken, wie lange es geht für dich. Kann sein, dass es ein bisschen kürzer wird. Aber lasst uns mal reinstarten. Ich habe die Woche dann nichts gemacht. Ich war nur zu Hause. Aber ich habe zugeschlagen. Und ich habe dich schon damit lang genervt. Und jetzt sieht's hier aber einfach wirklich schön aus. Meine Booth, die neue Zentrale ist hier am Start.
Die Zentrale, die gute alte Zentrale.
Und ich habe mir einen neuen Bildschirm gekauft. Ey, so lang her einfach, dass ich es schon vorhatte. Einen Flat Curved MSI PGK Wide 32 Inches.
Keine bezahlte Werbung.
Das ist aber auch, also wenn es eine bezahlte Werbung sein sollte, dann kriege ich die auf jeden Fall nicht bezahlt.
Oh, du weißt, wie die Placements von Sascha und Jules laufen. Das.
Ja. Ja, war mein Stil auf jeden Fall. Nee, bin aber sehr zufrieden. Aber deswegen ist auch videotechnisch jetzt hier ein bisschen der Winkel anders und ich gucke nach oben, weil mein Bildschirm so groß vor mir schwebt. Also wundert euch da nicht. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ich musste den abholen und das konnte ich dann erst Ende der Woche. Das habe ich am Samstag gemacht. Musste den abholen und dann ist mir was passiert. Kennst du dieses, es ist so, wenn man irgendwie Gleichgesinnte ist und Gleichgesinnte so sofort erkennen, ah, das ist das, was bei der Person gerade passiert oder was irgendwie gerade aktuell ist. Und ich meine, wenn ich mit einem Gaming-Bildschirm durch die Gegend renne, dann sehen das in vor allen Dingen, also achten da eine Spezies drauf und das sind junge Männer. Und da war so dieser Moment, dass ich so bei uns an der Straße mit dem Karton von dem Bildschirm rumgelaufen bin und mir so ein junger Kerl so Anfang 20 entgegengelaufen ist und so oft, ich sehe richtig so, der Blick geht auf den Karton, was hat er da geschnappt? Dann Gaming-Monitor und dann so, guckt mich so an, so. Einfach so dieser zustimmende, zufriedene, ich gönn's dir, Bro-Blick. Und es hat mich voll erinnert an diese, es gibt doch dieses Video, dass einer eine PS5 kauft und irgendwie so, glaube ich, anscheinend so voll lang drauf gewartet hat oder gespart hat oder wie auch immer. Und dann kommt so der, und siehst du, ihm fällt so voll alles aus dem Gesicht, so, ja, Mann, endlich habe ich's, auch gar nicht übertrieben. Und dann siehst du so in der Security-Kamera, wie halt so der Verkäufer so um den Counter herumgeht und ihn einfach umarmt und herzt und so. Das war so der Moment.
Ich hab eher erwartet, dass du auf den Kind of Bro getroffen bist, der dann erstmal so fragt nach Prozessor und RAM und so.
Wie in meinem Studium, dass ich, als ich Informations- und Kommunikationswissenschaften angefangen habe zu studieren, an der FH Gießen.
Genau. Boah, das wissen aber echt die wenigsten. Shoutout.
Das ist wirklich auch so ein Hidden Fact. Ich war 5 Semester eingeschrieben oder so. Und ich war nur zur Eröffnungsveranstaltung da. Und das war auch so lustig, weil halt wirklich so alle wurden aus diesem ersten Hörsaal, da hat sie alles gesammelt. Und dann wirst du so halt so, okay, die gehen dahin, die gehen dahin, die gehen dahin. Und ich sehe so, ey, der Prozentzahl auch, damals war ich natürlich auch so, oh, was sind hier für Mädels und so. Der Prozentsatz an, was hier übrig bleibt an Frauen und Männern, ist verschwindend gering an Frauen. Also das im Endeffekt bin ich dann halt natürlich mit den nerdigsten Nerds den Hörsaal gegangen und denkst du, so, das kann doch nicht sein. Dann sitzt neben so einem Kerl und dann sagt einer so, guckt mich so an, sagt, ja, was hast du für einen Router zu Hause, hast für ein Internet und babbelt mich voll, aber auch nicht so mit so, keine Ahnung, 500 Mbit oder so, sondern mit so ganz weirdem Scheiß, was ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Und ich sag so, ja gut, ich bin der Olli. Also weißt du, so hier, ey, ich lerne dich jetzt mal, ich teache dich in Sozialkontakt. Es war sehr unangenehm und auch der Professor, der so Einführungsveranstaltung gehalten hat, sagte so, ja, von den Leuten, die hier sitzen, sitzen am Ende noch 5%. Und ich denk so, jo, ich bin schon in 20 Minuten weg, wenn das Ding hier durch ist. Und auf einmal, in dem Moment, wie er das sagt, steht einfach einer auf und sagt, geht raus und sagt, er muss kurz telefonieren und macht die Tür von außen zu und dann sagt er, siehste, da geht schon der Erste. Und der kam auch nicht wieder.
Der ist so geil. Der ist dann auch einfach so mit all seinen Sachen gegangen. So.
Ja, ich muss kurz telefonieren aufs Klo.
Ey, es ist so lange her, das kann man anonymisiert erzählen. Die Leute, die wissen. Wir hatten in der Schule, hatten wir irgendwann einen neuen Schüler. Ich sag mal so, ich glaube, es war 9. Klasse oder so. Kam ein neuer Schüler mit rein kam von einer anderen Schule und der kam mitten im Halbjahr. Und das heißt, der musste sich dann um seine Bücher und so kümmern. Aber
hat Support bekommen oder keinen Support?
Ja, er brauchte den Support nicht. Der war selbstbewusst, dem ging's gut, alles klar. Und der hat, das war ein Joke für die Ewigkeit. Das wurde auch zum Running Gag. Der mitten in unserer Englischstunde nimmt er so seine Jacke, geht zur Tür und sagt, er muss jetzt die Bücher abholen gehen. Und die halbe Klasse guckt ihn einfach nur so an, ey Bro, warum holst du da deine Jacke? Weil die Bücherei war bei uns im Schulgebäude im Keller. Bedeutet, jeder wusste, dass das er noch
ja,
was
Bro,
anderes...
Ja, Bro, geht erstmal einen bauen oder eine Kippe rauchen, so ein Ding.
Wesig, genau. Das ist ein klassisches, wahrscheinlich muss man dabei gewesen sein, so ein bisschen die Energie von ihm gecatcht haben, um zu verstehen, warum das auch so offensichtlich war. Ich glaube, zwei Schulpausen später kam er kurz vor Unterrichtsbeginn zu mir und hat so gefragt, riecht nach Rauch? Ich so,
safe nicht, Bruder.
Also, Bro, wenn man es nicht riecht, dann wird es auf anderem Wege deutlich. Aber
dass es auch Schule ist, ich hatte irgendwann mal, das habe ich mal mitgebracht, ich habe das aber nie ausgeführt. Ich habe so einen Punkt, ich schreibe mir immer so irgendwelche Infos in meine Notizen. Ich habe zum einen Punkt so, was hast du so für Revolution in der Schule gestartet? Also wo habt ihr mal so richtig, wo hast du Scheiße gebaut, wo hast du dich aufgelehnt gegen die Staatsgewalt? Weil irgendwie ist man ja schon auch so ein ganz weirdes System, Schule, weil man ist ja so unter einem staatlich, ist das ja eigentlich, wie sagt man das, staatlich kontrolliertes Territorium. Und man selbst geht da so voll als linke Anarchisten rein. Und die Frage ist, wer ist einfach stärker? Diese eine Person, die diese Staatsmacht ausübt, oder die 27 Anarchisten? Wobei ich sagen muss, von den 27 Anarchisten sind eigentlich nur 5 oder 6 Anarchisten und die anderen
sind Schlafschafe.
Schlafschafe und Mitläufer.
Ja. Also ich sah, es sind schon ein paar Dinge passiert. Vor allem, also ich war so durchweg. Ich glaube, die meisten Lehrer haben mich gemocht und später in der Oberstufe wusste ich das auch, weil ich habe mich mit fast allen Lehrern super verstanden. Einfach, weißt du, ich war so dieser Schüler, nicht der übelste Streber. Die Lehrer haben mich dahingehend geschätzt, dass ich die wie praktisch auf einer Augenhöhe, weißt du, so ich war 16 und so und die anderen Schüler waren teilweise noch so, das sind so komplette Autoritätsperson, du guckst fast auf den Boden, wenn die an dir vorbeilaufen. Und ich war jetzt recht offen, hab so gemerkt, okay, Lehrer sind nur Menschen, ich bin ein Mensch, ich bin mittlerweile jetzt auch nicht mehr 12, ich unterhalte mich ganz normal mit denen, so, und auf einer gewissen Augenhöhe. Natürlich als Respektsperson, aber ich habe da eine gute Balance gefunden, was, glaube ich, auch viele geschätzt haben. Einige wenige haben es nicht geschätzt und mit denen hatte ich dann ein Problem.
Aber wo hast du irgendwie auch mal, es geht dir, also willst du mir jetzt sagen, dass du der Security Guard von der Staatsmacht warst? Also
nee, auf gar keinen Fall. Ich war halt immer trotzdem halt so einer, der im Unterricht immer, ja, ein bisschen gestört hat auf jeden Fall. Aber wo es dann zu so Situationen kommt, wie du beschrieben hast, ach, keine Ahnung, wir haben uns auf jeden Fall nicht ganz konform dahingehend verhalten, was Lehrer uns in der Pause zugesprochen hatten. Also wir waren dann vielleicht nicht nur auf dem Pausenhof, wir waren dann vielleicht auch mal woanders. Das kann man nicht mal sagen, dass es absichtlich war. Wir haben mal Schuleigentum kaputt gemacht. Aus einer ganz dummen Situation. Ey, die Story kann ich eigentlich erzählen.
Du kannst hier alles erzählen, das ist hier ein ganz vertrauter Rahmen und verjährt.
Ja, wurde auch bezahlt, by the way. 5. Klasse und mittlerweile bin ich ja auf jeden Fall ein bisschen größer. Damals war ich aber auf jeden Fall einer der Kleineren, vor allem weil ich auch der Jüngste war. Und wir hatten so Spinde an der Wand, so Schulspinde. Aber nicht so, wie man es aus den amerikanischen Highschool-Filmen kennt, so Metall. Türen, sondern mit so Holztüren.
Ja, ich kenne die.
Ja, und
muss ich mal reinigen in 3 Stockwerken. Shoutout an Tobi Maul, der mir dabei geholfen hat.
Warum musst du die reinigen?
Weil ich über über einen langen Flur gerannt bin, weil mir einer hinterhergerannt ist, den ich geärgert habe. Und der hat mir kam mit so einem nassen Schwamm, der war so richtig, diese nassen Schwämme, die stinken auch übelst. Und damit wollte er mich halt so dann einseifenmäßig. Und ich bin gerannt und vor mir kam mir ein Lehrer entgegen und der wollte halt nicht, du darfst da nicht rennen. Und dann ist er immer ausgewichen und ich bin auch immer ausgewichen. Und dann habe ich ihn umgerannt, weil ich wollte nicht stehen bleiben, ich wollte mich nicht catchen lassen. Ja, und dann bin ich dafür, durfte ich in drei Stockwerken die Spinde oben putzen.
Ist ein Klassiker. Nee, bei uns waren die wirklich so eingebaut, das heißt, die waren in der Wand eingesetzt. Und die Spinde, die halt nicht vergeben waren, die waren halt immer offen. Und irgendwie vorm Unterricht haben wir immer Faxen gemacht und es war wirklich fünfte Klasse, noch relativ neu auf der Schule. Und ich habe gesagt, irgendwie kam das, ja, ich bin so klein, ich passe da rein. Und dann habe ich mich da in diesen Spind reingesetzt. Ja, und es war alles entspannt, alles cool. Und dann habe ich den irgendwann so angeklopft und gesagt, ey, macht mal wieder auf. Und du bist da in einer Phase mit so 10, 11, wo du nicht einordnen kannst, wie viel Kraft du schon hast.
Hast du das nicht schon mal erzählt?
Doch. Nicht im Podcast, safe nicht im Podcast.
Aber ich kenne die Story, ich kenne die Story.
Was dann passiert?
Du hast die Tür irgendwie aufgetreten oder aufgeschubst.
Ja, yeah, genau. Ja.
Und hast jemanden damit getroffen auch oder irgendwie so?
Nee, also die wurde halt von außen, standen halt Jungs davor, die jetzt nicht auf Ernst, aber schon halt nur so ein bisschen zugehalten haben. Mhm. Und ich habe halt mit meinen Schuhen dagegen gedrückt von innen und da hat es die Scharniere zerfickt.
Ja, das sind halt genau, das sind die Sachen, so viel, also diesen Müll musst du halt auch, das musst du ein bisschen, so ein bisschen was musst du machen. Wir hatten auch, bei uns gab es auf dem Gymnasium eine Raucherecke für die Oberstufe. Ja, damals war das alles auch noch anders. Nee, und ich war noch nicht Oberstufe, aber meine Schwester war Oberstufe. Und dann habe ich mich mit ihr immer so in die Raucherecke gesneakt. Und da stand auch ein Lehrer, der geraucht hat. So, den hat es auch gar nicht gebockt. Aber wenn dann andere Lehrer kamen, die das dann gesehen haben, dann warst du am Arsch. Und dann war ich ja eh noch mal ein Jahr auf einer Gesamtschule. Und da war es zum Beispiel so, richtig Allmann krass. Wie dumm eigentlich. Hast du die Schulgelände verlassen in der Pause oder so oder während der Unterrichtszeitpause, dann musstest du eine Stunde Dienst für irgendwie Sozialdienst machen oder sowas. Mhm. Wurdest du beim Rauchen erwischt, musstest du eine Stunde Sozialdienst machen. Wurdest du draußen beim Rauchen erwischt, also außerhalb des Schulgeländes, musstest du zwei Stunden machen.
Ja, klar.
Also das habe ich natürlich gemacht, als ich damals angefangen hatte zu rauchen. Auf dem Schulgelände geraucht. Was bockt mich das? Ich mache doch nicht 2 Stunden.
Ja.
Und da denkst du dir auch so, wie unnötig eigentlich du förderst, damit ja dann das, also vielleicht ist das gar nicht so dumm im Nachhinein, du förderst ja damit, dass die Leute auf dem Schulgelände bleiben, deswegen ist der Punkt versicherungstechnisch ja nicht doof, du förderst halt aber auch, dass sie auf dem Schulgelände rauchen. Ja, wir haben voll viel Mist gebaut, wir haben auch irgendwann mal so geil eine übertrieben krasse Schneeballschlacht draußen gemacht in der Pause und wir sind einfach, uns hat schon geklingelt, 15 Minuten Pause war durch und wir haben einfach drauf geschissen, wir haben noch so 10, 15 Minuten weitergemacht.
Das haben wir beim Kicken immer gehabt, ja.
Alle klitschnass, komplett so halt eben dann in die Klasse gekommen. Oh.
Wir haben irgendwann mal im Sommer, und das hat sich dann, das war dann so kind of Flashmob, hat es sich so von unserer Klasse aus verbreitet und irgendwann hat der ganze Pausenhof halt eine Wasserschlacht gemacht. Immer irgendwelche Wasserflaschen aufgefüllt und dann auf dem Schulhof jeden einfach mit Wasser attackiert.
Ey, wichtig sowas.
Ja, ja.
Das erhebt auch die Stimmung, besonders von denen, die da keinen Bock drauf haben.
Ja, wir gab's aber auch mal die Situation, weil ich gerade an die alten Zeiten denke, dass ein Lehrer mal zu weit gegangen ist.
Ja, safe. Muss ich sogar drüber nachdenken. Generell kann ich sagen, Shoutout auch an einen alten Freund Timo. Wir sind auch ziemlich weit gegangen. Also besonders der junge Mann, der hatte immer Bock irgendwie. Und hat einen auch irgendwie ein bisschen mitgezogen, hat man viel Mist mitgemacht. Und das Problem war dadurch, dass wir jeden geärgert haben, die älter waren und die jünger waren, haben wir jedes Mal beim Abi-Scherz aber richtig gekriegt. Also da wurde so Leute wie wir wurden auf jeden Fall gefickt, kann man so sagen. Und wir hatten aber auch einen Lehrer, der war eigentlich ganz cool. Shoutout Herr Hoppe, Musiklehrer. Übertrieben und hat mir auch in Kunst... Der hat, und den Arbeitslehrer oder so eine Scheiße. Und der hat der war echt total nett und sehr intelligent und man hat von dem auch viel gelernt, gerade so über Musik, Geschichte und so. Mhm. Und man konnte aber immer sagen so, wenn wir Musik hatten, irgendwann so die letzten 10 Minuten haben wir immer so angefangen so, ey Hoppe, komm, spielen Sie doch was auf dem Klavier. Mhm. Dann hat man ihn so getriggert damit so, oh ja, dann zeige ich halt noch mal was. Und er hatte so verspiegelte Gläser, das heißt, du konntest auch nie sehen, wo der hinguckt. Und dann hat der halt immer so Klavier gespielt und irgendwann so die letzten 2-3 Minuten, also nach 2-3 Minuten, nachdem er angefangen hat zu spielen, packt jeder schon ein, dann so, alles klar, der Erste fängt an und sagt, tschüss, Herr Hoppe, dankeschön. Wir sind immer früher rausgegangen. Mhm. Der hat uns aber im Nachgang auch mit Noten gefickt. Also der hat auch gesagt, hier, so, ich weiß schon, wer mich hier verarscht. Und der hat irgendwann mal, also die Saga nicht bei mir, aber der hat mal mit dem Tisch geworfen, weil ein Schüler von einer anderen Schule bei uns im Unterricht saß. Bei uns hat er mal mit dem Schlüssel geworfen, das weiß ich noch. Und in Arbeitslehre sollten wir so aus Pappmaché so Basilika bauen, also so Kirchen. Und da gab es so einen riesen, so eine Vorlage. Und die sahen halt bedingt gut aus. Manche waren besser, manche waren schlechter. Meins war so ein Mittelding. Und ein Kumpel hat einfach so, ich glaube, der hat einfach Arsch drauf geschrieben. Das war so ein weißes Pappding. Und er hat einfach Arsch auf seins draufgeschrieben und er hat es einfach so genommen und dann einfach so mit der Faust komplett das Ding kaputt gehauen. So eine Arbeit von 4 Stunden oder so halt komplett zerstört und gesagt, ja, ist nur 6. So, also der, so Sachen gab's schon. Das waren dann schon so die grenzwertigeren Aktionen. Ja. Wir waren aber halt auch überschreitend, also muss man sagen.
Wir reden nach der Folge mal, ob wir seinen Namen piepen müssen.
Nein, Herr Hoppe, Legende, wirklich. Der hat nie, also der hat auch nie in irgendeiner Art und Weise Gewalt ausgeübt oder sowas. Der war einfach.
Okay.
Ich glaube, das war halt auch so Phase 7. Klasse, da bist du echt scheiße. Also da bist du 7., 8. Klasse. Ich glaube, da hatte ich keinen Bock drauf, Lehrer von der 7., 8. Klasse zu werden. 5., 6. ist noch was anderes. Oder dann wieder ab der 10. Das ist auch schon.
Ich sag Oberstufe. Ja.
Ja, ab der 10. ist auch alles klar. So, da weiß jeder, ey, das sind die. Die ziehe ich mit, die anderen sind Müll.
Ja, und vor allem, wenn es hart auf hart kommt, die haben keine Schulpflicht mehr, du kannst sie rauswerfen.
Ja. Du sagst auch einfach hier, ey, ja, wenn ihr keinen Bock habt, dann lasst halt, ne?
Ja. Bei uns gab's mal die legendäre Story. Ich anonymisiere das lieber. Wir hatten einen Englischlehrer, der hat, ich war nicht sehr gut in Englisch und ich war zu dem Zeitpunkt auch noch ziemlicher Klassenkasper. Und der hat mich richtig auf den Kieker gehabt. Und dann sind so ein paar Situationen gewesen. Einmal hat er, und in der Stunde habe ich nichts getan, was irgendwas triggern sollte, hat er einen Schwamm, wir hatten es vorhin von den ekelhaften Schwämmen gehabt, hat er über meinem Kopf ausgedrückt.
Okay, das ist schon krass. Da hätte ich jetzt auch keinen Namen genannt.
Und dann gab es noch die Story, dass irgendwie ein paar Schüler nach vorne gerufen wurden, irgendwie irgendwas durchspielen oder so. Und dann hat er irgendwie einen Konflikt mit einem anderen Schüler gehabt. Und dann, ich stand da halt noch, weil die ganze Zeit halt dieses Thema noch lief. Und dann irgendwann dreht er sich um und schreit mich an, dass ich mich hinsetzen soll, nennt aber einen falschen Namen. Und dann sage ich, ich heiße aber so und so. Und dann sagt er noch, ist mir sowas von scheißegal.
Wie geil. Weißt du, so Lehrer, was sollen die denn auch machen? Die haben so viele Leute. Dann benehmen sich so viele daneben. Ich würde genauso reagieren.
Und vor allem zwar ein Bro, also er hat mich mit dem Namen von einem Bro von mir angesprochen. Und wir beide haben immer schon gut Faxen gemacht. Also das Ende vom Lied war auf jeden Fall, ich hab da gar nichts gemacht. Ich hab keinen Fitner gemacht.
Ich hab gar nichts gemacht.
Ich war kein 31er, Bruder, so. Es war dann am Ende so, dass eine Klassenkameradin von mir das irgendwann einfach sie empfand, das ging zu weit und hat dann sich beschwert. Und dann hat er sich auch so öffentlich entschuldigt und was auch immer. Und ja.
Ja, also es gibt schon, wenn Lehrer mal über die Grenze gegangen sind, dann muss man da auch also das ist zum Beispiel auch, ich sag's wie es ist, sowas zu machen als Lehrer, das ist ein Schutzbefohlener, also du bist in dem Moment ein Schutzbefohlener. Eigentlich ist das Körperverletzung. Also wenn man es ganz genau nimmt, ist das Körperverletzung. Ja? Natürlich ist es jetzt auch nicht der richtige Weg, dann sofort zur Polizei zu gehen, vielleicht heutzutage schon, in den 90ern, 2000ern hat man das noch untereinander geregelt. Da hat der Lehrer es dann auch anders abbekommen. Ne?
Ich sag dir auch, wie es ist. Also auf meiner Schule, da hat er schon Glück gehabt, dass er da mich gepickt hatte. Diverse andere Helikoptereltern wären da auf jeden Fall zur Polizei gegangen oder hätten auch bei der Schulleitung dafür gesorgt, dass er seinen Job verliert.
Als wir jung waren, gab es keine Helikoptereltern. Da gab es aber, ich muss es einfach sagen, wir hatten so einen Lehrer, war sehr hager im Gesicht. Ich muss seinen Namen auch sagen, sie wird wahrscheinlich auch nicht mal mehr leben.
Lass mal den Namen raus am besten.
Doch, weil der hat auch, also das passt, das ist ganz wichtig. Das ist wirklich auch für die Erzählweise ist ganz wichtig, denn okay. Ich muss den nachmachen. Es war Englischlehrer und auch mein Klassenlehrer. Und wenn du was von dem wolltest, also du konntest einfach nicht zum Herrn Güdinger gehen. Also so, der Güdinger hat nach Irish Moss so irgendwie so ganz krass starkes Parfüm, was so wie nach Erde gerochen hat. Egal, wo der langgelaufen ist, der ganze Gang hat gestunken. Mhm. Und dann hat er immer so:
Olli, Roha, Timo, was ist los hier? Ihr Troll, ihr Dollbohrer hier, du Trollo.
Und immer auch in so einer tiefen Stimme, dann so, wenn du irgendwie laut warst, dann so:
Campusfunk da hin.
Auch du musst halt die ganze Zeit lachen, weil immer, wenn der sich aufregt, wird es noch schlimmer. Und dann hat er immer so:
Mann, du Dollbohrer. Dann Olli, Vokabeltest.
Und dann musst du vorne an die Tafel und dann sagt er einfach random, wenn er dich ficken wollte, 6 englische Vokabeln und du musst die, oder 5, und du musst die dann an die Tafel schreiben vor der ganzen Klasse. Und dann wolltest du halt irgendwie den so ansprechen, so nach dem Unterricht, auf irgendwas, was so klassenmäßig wichtig ist, so Klassenfahrt, keine Ahnung, irgendwas.
Nee, der Unterricht ist zu Ende. Ich rede jetzt hier nicht mehr. Und der ist aus dem Klassenzimmer rausgegangen, auf dem Gang, der hat mit niemandem geredet, mit keinem Lehrer, mit niemandem.
Es war wirklich General Güdinger, Güdi auch irgendwie, und trotzdem war der auch ein lieber, also irgendwie war der auch ein lieber Kerl, man mochte den, aber der war so richtig: Fangt mir hier keine Scheiße an, ich mach euch nieder. Und wirklich, das war halt dann auch, wenn du den dann nachgemacht hast.
So ein bisschen wie Elias Mbarek in Fucke Goethe.
Ja, aber also Güdinger ist ein ganz anderer Elias Mbarek, glaub mir. So, der war, also, ich kann nicht so viel über den Mann sagen, sonst so, nee, aber der hat immer bitte. Dieses:
Mensch, ihr Dollbohrer, ihr Dünnbrettbohrer, keine Dünnbrettbohrerei, und so, extrem immer aufgeregt.
Und wir hatten auch einen, den hatten wir aber nur mal so als, war auch immer geil, dieses Stundenplan. Weißt du, wie viel ausgefallen ist bei uns am Vertretungsplan? Immer gehofft, oh, unsere Klasse, alles klar, 2 Stunden ausgefallen. Und dann hoffst du, dass da einfach nur FA steht und nicht Vertretung durch.
Yeah.
Und dann hatten wir halt einen Vertretungslehrer und wir haben halt Karten gespielt, der kommt irgendwann rein, das war so ein ganz strenger Mathelehrer, guckt uns an, sagt: Na, jetzt spielt der Karten. In 3 Jahren spielt der Sozialhilfeempfänger. Und ich so: Alles klar, gut. So schön, dass wir hier mal so den Ton auch abgeklärt haben, wie es hier läuft. Und da ist halt auch die Sache, ich verstehe, dass so Lehrer irgendwie auch und Lehrerinnen so ein bisschen so ihre Marke setzen müssen, gerade auch, hast du eine Vertretungsstunde, da hast du selbst keinen Bock drauf, dass dir das Ding nicht so aus dem Ruder läuft. Aber andererseits muss ich auch sagen, jo, also das ist natürlich schon auch eine Art und Weise der Kommunikation, da erwartest du dann auch nicht, dass deine Schüler und Schülerinnen dann auch gut damit umgehen.
Aber ich muss sagen, Vertretungsstunden waren eigentlich bei uns immer, also da wurde nicht mal versucht, irgendwie jetzt den Stoff weiterzubringen, sondern
nee,
da war es meistens.
Die haben dann nicht den Stoff weitergebracht, sondern was Eigenes gemacht in diesem Fach. Und wenn sie aber mit dem Fach nichts zu tun hatten, haben sie was Eigenes aus ihren eigenen Fächern gebracht, oder okay, du kannst machen, was du willst.
Ja, bei uns war das entweder so, also das hat man den, also ich kannte die meisten Lehrer, ja, und deswegen, man hat es denen schon angemerkt, man kannte die auch und wusste, wie die drauf sind. Also entweder waren die meisten ganz entspannt oder, je nachdem, welcher Lehrer das war, bei dem das Fach ursprünglich war, die haben dann manchmal auch so Arbeitsaufträge dann weitergegeben, wo die Vertretungslehrer einen dann auch so praktisch das Zeichen gegeben haben: Ey, es tut mir voll leid, aber ich
bin raus aus der Nummer.
Ich muss es weitergeben, so. Aber die meiste Zeit war dann wirklich einfach da irgendwie chillen, gemeinsam irgendwie Mittagspause haben, weil Vertretungen waren bei uns auch nur in der Unter- und Mittelstufe aus versicherungstechnischen Gründen das Ding.
Genau, ab der 10. Klasse war das dann auch nicht mehr.
Da ist einfach alles ausgefallen, ja. Genau.
Da hat man dann nur irgendwie lerngruppenmäßig zusammen rumgegammelt, wenn man irgendwas vorbereiten musste oder so.
Boah, ich hatte im, ich glaube in der Q3, also im vorletzten Halbjahr vorm Abi, oder in der Q2, also irgendwann im, also schon weit in der Oberstufe hatte ich. Ich habe mir dann meinen Stundenplan mal so gelegt und den habe ich dann auch so bekommen, dass ich donnerstags von 8 Uhr, also von 7:45 ging es bei uns los, zur ersten Stunde bis 11 Uhr oder so hatte und danach erst wieder um 16:30 Uhr was hatte, wo viele auch einfach gesagt hatten, okay, ich gehe nach Hause. Ich habe die Zeit dann immer genutzt, habe mir dann chillig was zu essen geholt und dann alle meine Hausaufgaben gemacht und ab dem Zeitpunkt habe ich nie wieder zu Hause Hausaufgaben gemacht, weil alle anderen von meinen Homies hatten zu dem Zeitpunkt dann immer Unterricht und dann warst du so, okay, ich bin in der Schule, okay, dann mache ich jetzt meine Hausaufgaben, weil keiner da mit dem
System ist. Also ist ja smart, aber ich kann dir sagen, wenn das bei mir so gewesen wäre, ich hätte es mir zwar nicht so selbst gelegt, aber wenn es mir so gelegt worden wäre, dann wäre ich halt morgens hingegangen und dann nach Hause gegangen. Und dann wäre ich auch nicht mehr gekommen. Oder ich wäre morgens nicht hingegangen und wäre dann nur zu dieser Nachmittagsstunde gegangen.
Ja, das war halt
immer so, also im Wechsel.
Ich hatte, weil wir hatten dann auch so einen Wochenrhythmus, ne, alle zwei Wochen immer unterschiedlich teilweise, ne, von gewissen Kursen, die in manchen Wochen zweimal, in manchen Wochen dreimal waren und so. Und ich hatte da jede zweite Woche hatte ich nachmittags noch Chemie und jede Woche dann am Ende noch Sport. Und das war dann eigentlich immer ganz cool, wenn du dann den ganzen Tag da irgendwie geackert hast, Hausaufgaben für die ganze Woche fertig gemacht hast und dann nochmal auf Donnerstag irgendwie nochmal Volleyball spielen oder Basketball und so.
Ja, und das ist ja entspannt. Sport ist ja dann, das ist schon nochmal was ganz schlimm, immer Sport nicht an Randstunden zu haben. Es muss ja auch mal Sport nicht an der Randstunde geben. Ist leider so. Geht ja technisch nicht, dass alle immer nur in den Randstunden haben.
Ja.
Aber das war immer bös ätzend. Du Dollbohrer hier.
Machen wir mal weiter. Kommen wir zum nächsten Thema.
So hat er gesprochen, ehrlich. Wirklich. Du musstest dir die ganze Zeit in die... Du bist ein Klassenlehrer und Englischlehrer und du pisst dir in die Hose bei jedem Wort, was der sagt. Das ist
Ich hätte aber auch einen Award dafür gewonnen, wenn es einen Award dafür gäbe. Wer macht welchen Lehrer nach, ey. Und es ist manchmal so haarscharf. Es hätte so die Hose gehen können, weil manchmal kamen die um die Ecke und haben es Gott sei Dank nicht mitbekommen. Eieieiei.
Sie müssen es dann natürlich auch erstmal checken. Aber ja, ja, ach ja. Schulzeit, geile Zeit. Ich sag's immer wieder. Irgendwie habe ich auch letztens mit einer älteren Arbeitskollegin drüber gesprochen. So, welches Alter hättest du gern nochmal? Und dann habe ich echt so überlegt, ich glaube so irgendwas so, entweder 16 oder 18. 16 hatte ich auch schon einen Rollerführerschein oder 18. So, du hast schon so diese, du leckst schon so an der Freiheit und hast irgendwie aber auch ganz viel Themen und Probleme und Stress. Hm. Aber was du da als Probleme und Stress empfindest, das sind halt keine Probleme und kein Stress, de facto nicht. Und deshalb muss ich sagen, wäre das eigentlich mit dem Wissen, wie das jetzt ist, als wirklich schon erwachsene Person und schon auch länger erwachsen, wenn du das Wissen hast und dann nochmal so 16, 17 sein kannst, oh geil.
Ja, also ich würde es wirklich kanalisieren auf die 16, 17. Das war meine Abi-Phase dann, meine Oberstufenzeit. Die fand ich echt, also da habe ich mich dann gesettet gehabt. Boah, ich würde sogar sagen, so das Jahr, als ich 17 war. Das war kurz vor meinem Abi, halbes Jahr vor meinem Abi bis halbes Jahr nach meinem Abi. Und als ich 18 wurde, kam dann relativ schnell Corona, da muss ich jetzt auch nicht wieder hin. Aber das war nicht wirklich dieses perfekte Jahr. Nee, aber hör mir zu.
Aber es ist krass, wie eure Generation gefickt ist bei sowas.
Ja, von diesen Schule, also aber in den Ausläufern, man ist da fertig, man hat eigentlich nur noch die geilen Sachen. Also die Prüfungen waren ja auch wirklich nicht das Schlimme. Die schlimme Sachen waren dieses... Ich finde die Sorge und dieses darauf hinfiebern und zu sagen, oh Gott, die Prüfung kommt jetzt, war wesentlich schlimmer, als dann am Ende in der Prüfung zu sitzen und die abzuhalten.
Meistens, ja.
Und deswegen, das ging dann alles klar. Und dann hattest du sowas wie Mottowoche, wo wir jeden Tag irgendwelche Scheiße gebaut haben. Dann hattest du Verabschiedung, hattest du Abisaufen und so eine Sachen. Und dann habe ich in der Zeit dann auch auf jeden Fall einen guten guten Freundeskreis kennengelernt. Shoutout an den TT. Ey, das wird ein neuer Running Gag hier. Das wird immer den TT-Shoutouten. Aber genau, das war das Jahr, als ich 17 war. Das war wahrscheinlich am ehesten das, wo ich zurückgehen würde. Aber ich bin momentan zumindest in dieser Phase, wo ich sage, hell no, auf gar keinen Fall will ich zurück. Ich bin fein, auch wenn ich jetzt noch, sag ich mal, ein bisschen, wenn es sich noch weitergeht.
Aber das betrifft ja auch jetzt für dich eine Zeit, ich würde sogar eher sagen von 16 bei mir bis 22. Du musst halt bedenken, ich bin 38, werde 39 dieses Jahr. Ich hatte zum einen nicht diese Covid-Zeit wie du, so mit 18, 19. Das existierte da nicht. Mit 18, 19 hatte ich ein Auto und dann sind wir fast jedes Wochenende feiern gefahren und mit 3, 4 Leuten, Freundinnen, Freunden, fast jedes Wochenende irgendwas Cooles gemacht. So das, was du ja auch viel machst, du bist ja definitiv auch jetzt nicht immer nur feiern, aber auch einfach mit Freunden zusammen sein, irgendwas machen. Wir haben Pokernächte gehabt, wir sind haben Shisha geraucht. Ich habe keine Ahnung, allen möglichen Scheiß gemacht. Deswegen so diese Zeit, dieses Unbekümmerte von 16 bis 22, 23, danach fing auf jeden Fall mehr Ernst an. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Wenn wir jetzt mal hier unseren Schulrecap mal uns davon endlich lösen würden. Ich habe eine kleine Tierlist mitgebracht. Wir beide haben, denn es ist Monatsende, Monatsanfang respektive, den schlauen Hasen und den Holzkopf des Monats März mitgebracht.
Ja.
Und habe ich sonst noch was? Die Tierlist, das haben wir noch. Achso, und ich kann einfach nur sagen, herzlichen Glückwunsch, Marco Rose, dass du da raus bist aus diesem Saftladen.
Vor allem gegen den alten Verein. Gegen den alten Verein. Das ist so die Niko Kovac bei den Bayern-Geschichte, weißt du?
Safe.
So.
Genau, Marco
Rose beendet.
Wurde nämlich beim RB Leipzig gefeuert. Oh. Eigentlich bockt es mich gar nicht, aber es zeigt nur so ein bisschen gerade den Downfall. Ich hoffe, die bleiben in ihrem Downfall. Glaube ich zwar
aber
nicht.
Aber komm, wenn wir hier schon über Glückwünsche sprechen, dann lass doch mit den Awards reinstarten, weil dann können wir danach mal gucken, was wir noch machen können. Ja.
Womit fangen wir denn an?
Fangen wir mit dem an, was, glaube ich, deutlicher sein wird. Fangen wir mit dem schlauen Hasen diesen Monat mal an.
Okay, wen hast du denn für den schlauen Hasen des Monats März mitgebracht?
Ich habe mich sehr, sehr schwer getan. Ich habe mich sehr, sehr schwer getan, weil, keine Ahnung. Ich habe mir die letzte Woche jetzt versucht, dazu Gedanken zu machen. Gut, ich war auch krank und war ich am Sack, wie manche Leute sagen. Kennst du Leute, die so sagen, ich bin am Sack?
Ja, finde ich auch eklig. Also wenn ich am Sack bin, dann bin ich aber auch am Sack und dann bin ich nicht am Sack.
Ja, ist so. Ganz, ganz wild. Auf jeden Fall, ich habe die Gunst der Stunde genutzt, vorhin einen Artikel dazu gelesen und ich calle jetzt einfach mal deinen, europäisch gesagt, Herzensverein, den FC Bayern München, wenn es denn wirklich so sein sollte und sie dem Thomas keinen Vertrag mehr geben sollten.
Wenn sie ihm wirklich keinen geben würden,
ja,
weiß ich nicht, ob das so. Also, wie lange ist Thomas Müller seit 2008?
Also
nicht beim FC Bayern, sondern in der Profimannschaft zumindest. Ja, aber der hat, glaube ich, 2007 hat er schon mal bei Jürgen Klinsmann gespielt, zumindest.
Stimmt, ja.
Und dann wurde er bei Louis van Gaal so richtig eingesetzt.
Ja.
Also
warum redet Louis van Gaal bei dir wie ein Kölner? Er ist Holländer.
Weil die Holländer und die Kölner, die sind auch enge Freunde, weil die leben ganz schnell beieinander zusammen. Die leben ist eine kleine Grenze, die ist aber auch bei Aachen und da musst du einfach nur über die Straße
gehen und dann Aachen. It's Aachen.
Bist du auch da.
Ja, okay.
Also falls andersrum. Irgendwann, wenn Thomas Müller seine Karriere beendet, dann müssen wir darüber auch mal länger sprechen. Weil wahrscheinlich einer der prägendsten Fußballer der 2000 bis 2020er, 2025er Jahres, muss man einfach so sehen.
Der 2010er vor allem. Ich will, also
Ja, aber so, wenn ich jetzt so von 2000 rückblickend bis 2025 gehe, dann ist das einer, der sehr, sehr prägend ist. Natürlich jetzt nicht von 2000 bis 2006, aber ich will einfach so ein, die mit reinnehmen und sag, da ist nicht unbedingt so viel mehr an prägenden Spielern.
Mhm.
Andererseits, also, das ist natürlich super loyal von beiden, vom Club als auch vom Spieler, dass der nie gewechselt ist.
Mhm.
Irgendwann ist halt der Moment. Wie alt ist denn Thomas Müller?
35.
So. Für einen Offensivspieler mit 35 Jahren. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn das so ist, dass da keinen neuen Vertrag mehr gibt, dann ist das okay. Aber es würde natürlich krass wehtun irgendwie und ich weiß nicht, ob einfach man, oder vielleicht ist es auch nicht so, dass die keinen neuen Vertrag geben, sondern dass er auch sagt, er will aufhören und es wird jetzt gerade so kommuniziert. Man weiß noch gar nicht, ob es überhaupt vielleicht doch einen Vertrag gibt.
Ja, aber Gerüchte in die MLS sind jetzt auch damit entflammt worden. Also ich glaube nicht, dass er aufhören will. Also glaube ich nicht.
Ich glaube nicht, also in Deutschland wird er zu keinem einzigen Verein gehen.
Das
wenn,
stimmt,
würde ich, glaube ich, echt nur denken, dass es die MLS wäre. Ich kann mir auch vorstellen, dass er einfach aufhört. Kann ich mir definitiv vorstellen.
Ja, aber getrieben durch diesen Umstand, weil ich glaube, er will halt einfach nicht umziehen, ne? Er liebt es ja da unten. Und,
ja, er hat auch mit seiner Frau die Pferde zusammen dort.
Halt, ja, ja, genau. Und deswegen, also ich kann mir vorstellen, dass er dann aufhören würde, aber nicht, weil er aufhören will, sondern wenn dieses Bayern-Kapitel praktisch sich schließt. Also deswegen dann
auch. Auf Empfehlung von meiner Chefin, gibt es auf Amazon, habe ich mir anguckt, weil ich die Woche so viel Zeit hatte, die Thomas Müller-Doku war ganz gut. Ich weiß nicht. Das ist medial, das ist ja auch das, ich bin ja immer der, der so ein bisschen versucht, zwischen den Zeilen zu lesen. Deswegen haben wir auch unsere Palinia-Diskussion. Ich sehe das nicht, nur weil in der Presse steht, die Bayern geben dem keinen Vertrag mehr. Dass das so ist, dass die Bayern dem keinen Vertrag mehr geben. Man weiß nicht, ob nicht das vielleicht auch ein Stück weit einfach ein Agreement zwischen beiden ist oder ob sie jetzt einfach schauen, was für eine Art von Vertrag wollen wir dann noch machen? Will der Müller überhaupt weitermachen? Weiß man alles nicht. Wie auch immer, wenn es so ist, dass die Bayern dem keinen Vertrag mehr geben, dann ist das auf jeden Fall ein gerechtfertigter Case. Andererseits spielt er halt auch keine große Rolle, zumindest auf dem Platz. Ne? Mannschaftstechnisch schon, aber auf dem Platz nicht so wirklich.
Ich komme da wahrscheinlich einfach aus dieser romantisierten Denke. Also es war damals ein Dolch ins Herz für mich, als Alex Meyer dann irgendwie auch keinen Vertrag mehr bekommen hat, ne, bei der Eintracht. Der wollte nicht weg von der Eintracht. Und ich habe ja auch diese romantisierte Vorstellung mit, keine Ahnung, Kobe Bryant, Dirk Nowitzki, diese Vereinstreue, die ein Spieler dann halt durch seine ganze Karriere, hier Francesco Totti auch, ne, so dieses Kaliber, Steven, das mag Cherundolo. Ich. Ja, auch. Deswegen, du weißt, was ich meine, und es ist einfach so eine emotionalisierte Geschichte. Ich habe es vorhin gelesen. Ich hatte keine Nominierung für einen schlauen Hasen, und auch wenn ich nicht glaube, dass er diesen Monat, dass das Thema hier diesen Case gewinnen wird, wollte ich es einfach mal erwähnt haben, und so habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Ist ja auch, finde ich, vollkommen richtig, und ich bin definitiv auch ein Freund von diesem One Club, One Man oder One Man, One Club. Aber ich habe das Gefühl, dass generell der Trend bei ganz vielen Spielern einfach dahin geht, ihre Karriere zu lang auszureizen. Siehe Gigi Buffon, siehe auch ein bisschen Cristiano Ronaldo, siehe ein bisschen Lionel Messi.
Zlatan.
Genau, irgendwie, wer bin ich, dass ich sage, hör auf, Fußball zu spielen, ja, oder hör auf zu arbeiten. Andererseits, wenn ich mir halt dann zum Beispiel so Leute angucke, so schau dir Philipp Lahm an, der hat 2014 den Weltmeistertitel geholt, ist dann perfekt gegangen und war dann jetzt Organisator der EM oder Mitbild, Galionsfigur der EM und organisiert da ganz viel. Ja, ich finde nicht, nur wenn ein Verein irgendwann sagt, ey, ich glaube, es reicht für dich, dass das dann immer heißen muss, dass die Person wechseln muss. Und vielleicht ist es auch einfach dieses Nahelegen, ey, vielleicht sollst du deine Karriere beenden. So jetzt den richtigen. Wäre natürlich jetzt nochmal ein krasses Ding. Da ist ja nämlich dann der FC Bayern nicht der Verlierer des Monats. Stell dir vor, auch trotz der ganzen Verletzten, die sie jetzt haben, die werden Meister, nachdem sie jetzt letztes Jahr gegen Leverkusen so reingeschissen haben und würden die Champions League zu Hause in München holen. Halleluja! Was wäre das für ein Karriereende?
Das wäre, und das wäre, ist groß geschrieben.
Das wäre krasse Geschichte.
Ja.
Wenn dann nicht, wie du sagst, Michael Ballack,
hör jetzt doch mal auf, Fitner zu streuen, Mann.
Das ist ein kleiner Insider mal hier aus der Pro-Club-Session. Okay, mein Case, den ich mitgebracht habe, wird niemand kennen. Und es ist auch gut, dass diese Person kaum jemand kennt. Das ist nämlich Stefan Leonhard aus Österreich. Der gute Mann ist vielleicht manch einem bekannt von der Serie Manhunt oder der Produktion Manhunt bei auf YouTube. Und der war da so der Chefhunter, so, oder so der organisatorische Hunter halt, so der so ne, die ganze Crew irgendwie organisiert hat. Und es gab jetzt ein Statement von den Organisatoren von Manhunt, dass sie mit dem nicht mehr zusammenarbeiten, weil rausgekommen ist, dass er auf verschiedenen Demonstrationen, bei denen rechtes Gedankengut publiziert wird, auch organisatorisch tätig ist und sich da zeigt. Und ja, das ist der Grund, warum Flacco gesagt hat, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Case an diese Person geht, sehr hoch ist.
Ja,
das rechtfertigt das.
Das Einzige, ich will mir mal überlegen, wie wir das in Social Media dann verpacken. Ich will ihm ungern die große Plattform geben, werden ihn auf den Beitrag klatschen. Ich werde ihn wahrscheinlich ein bisschen zensieren oder so.
Ja, zensieren können wir auf jeden Fall und verlinken, aber trotzdem. Hier, ey, du bist zum Arschloch des Monats. Eigentlich muss man es so durchziehen. Müssen wir uns mal überlegen.
Ja.
Ja, also herzlichen Glückwunsch zum schlauen Hasen des Monats. Du hast dir diesen Preis verdient. Du warst schon nicht immer so super sympathisch bei der Serie, aber jetzt auch nicht komplett unsympathisch und ein super Arschloch. Aber Da gab's coolere Leute.
Shoutout an Armin, ey, wirklich.
Shoutout an Armin, der sich den Arm gebrochen hat. Shoutout an Willi, den alten Fuchs, den Verbissenen. Genau. Aber du hast dir das verdient. Vielleicht solltest du dir darüber Gedanken machen, ob das so das Richtige ist, was du da verfolgst. An alle verfickten Nazis, die sich irgendwo eine Plattform bieten, wir zeigen, dass ihr scheiße seid.
Yes. Genau.
Dann würde ich weitermachen mit meinem Holzkopf des Monats. Ich hätte eigentlich Nick Voldemade nehmen können, aber ich war schon den ganzen Monat aufmerksam. Ich habe mir nämlich jetzt zur Aufgabe gemacht, jeden Monat immer bewusst schon von Anfang an, jede Woche drüber nachzudenken, gab's was Gutes oder was Schlechtes? Wenn ja, schreib's dir auf. Nick Voldemade hat einen Dreierpack gegen Spanien geliefert, gestern gegen die Eintracht auch, als er reinkommt, ist nochmal für Wirbel gesorgt und generell, der wollte Messi ist gerade so ein bisschen am Fliegen, gerade so sein Hoch. Aber das war mir ein bisschen zu einfach und deswegen habe ich mich entschieden für Chris Kramer, der sein Buch veröffentlicht hat. Und zwar heißt das Buch Das Leben fing im Sommer an. So ein Coming-of-Age-Roman. Und bestimmt krass die Bestsellerlisten und ist extrem hoch im Kurs, hat es wohl auch selbst geschrieben. Das Buch wurde zwar auch mit Kuratoren dann auch bearbeitet, aber er muss das wohl schon selbst so alles geschrieben haben, ohne einen Co- oder Ghostwriter und hat ganz krasse Rezensionen. Und ist halt krass dafür, dass du halt Fußballer warst und erst letztes Jahr deine Karriere beendet hast, machst deine Trainerlizenz und schreibst währenddessen noch ein Buch, weil du es willst und anscheinend auch kannst, dann ist das schon, gehen Props raus an den jungen Mann.
Ja. Wir haben uns, by the way, diesen Monat mal vorher darüber ausgetauscht, welche Kandidaten wir hier mitbringen. Einfach deswegen, weil wir nicht wieder in die Falle laufen wollten, dass der eine einfach gar nicht relaten kann. Und ich fand,
oder der eine einfach komplett geschockt ist und nicht weiß, was er sagen soll. Auch das hatten wir schon.
Bei wem? Bei was war das nochmal?
Ich glaube, es war bei wie heißt er? Moses Pelham. So. Also nicht geschockt, schon erwartbar, aber trotzdem halt schwieriges Thema zumindest.
Und bei Jimmy Butler konntest du halt gar nicht relaten, als ich den angebracht habe.
Ja. Ich auch immer noch nicht.
Ja, aber also hätte ich es damals vorher kommuniziert, dann hättest du da vielleicht mal drüber geguckt oder dir selbst ein Bild gemacht und hättest dann zumindest verstehen können, wo mein Gedanke herkommt. Gut, dass wir es diesmal vorab kommuniziert haben. Chris Kramer, guter Call. Habe ich auch auf dem Schirm gehabt. Ich habe das Buch leider noch nicht gelesen, aber ich werde da, es ist auf meiner Liste. Sympathisch, natürlich Teil der Copa TS Fünferkette. Liebe Grüße. Guter Case. Jetzt habe ich dich damit konfrontiert, dass mein Case auch, und das ist vielleicht so ein bisschen die Parallele, damit zu tun hat, dass jemand neues Terrain betreten hat. Und es geht um das YouTube-Urgestein, / einen sehr experimentellen Rapper namens TJ Beastboy, der als Beastboy sich bei Diltily, einer Battle-Rap-Plattform, praktisch bereit erklärt hat, gegen einen der renommiertesten Battle-MC Deutschlands ein Battle zu machen. Und hey, yay, yay, war das krass. Dein Take.
Ich habe es angeguckt.
Ja.
Ich war mir nicht sicher. Wie heißt der andere? Warte.
Davy Jones.
Genau, den kannte ich auf jeden Fall. Ich habe halt früher eher viel Rap am Mittwoch geguckt und gehört. Mhm. Und diesen Beastboy, muss ich ganz ehrlich sagen, kannte ich nicht. Also noch nie in meinem Leben gesehen, noch nie in meinem Leben gehört.
Okay. Ja.
Ich fand zwar ein krasses Battle, also auf jeden Fall, und auch von beiden. Klar, so dieser Beastboy hat noch gewisse Dinge krasser ausgearbeitet, so da war noch ein bisschen mehr Tiefe drin, aber ich fand beide waren sehr, sehr gut. Ich habe schon vergleichbare Battle gesehen. Also das ist nicht das Ur-Battle, aber ich habe schon epische, und das ist es, deswegen meine ich auch vergleichbar. Es gibt halt auch vergleichbar epische Battles. Und demnach fand ich, war das halt eine sehr, sehr, sehr hohe Qualität. Manchmal geht mir Battle Rap ein bisschen auf den Sack, weil auch wenn es gut ausgearbeitet ist, am Ende landen viele Lines dann doch dumm, und das ist auch die Kultur und so, aber das ist auch in Ordnung, aber manchmal landen sie dann doch auch immer wieder nur bei Sexualität, wobei ich finde, dass dieser Beastboy das zum Beispiel extrem gut umgewandelt hat und so. Es gibt zum Beispiel eine der geilsten Lines, fand ich, war, dass er irgendwie auf, ich weiß nicht mehr genau, wie er es gesagt hat, aber auf jeden Fall geht er auf die homophobe Art, die der andere halt eben da bei seinem Rap halt eben.
Ich bin der Dick in deinem Arsch nach jeder homophoben Bar oder so.
Genau, hat er gesagt. Sowas.
Ja.
Ich bin der Dick in deinem Arsch. Genau, bei jeder homophoben Bar. So, das fand ich schon sehr, sehr gut.
Ja.
Deswegen, also ich hab's mir angeguckt. Er war der andere, ich hab den Namen schon wieder vergessen.
Davy Jones.
Davy. Davy Jones. Stimmlich fand ich sie beide ein bisschen nervig, also finde ich nicht mal wirklich richtig geil. Dieser Davy Jones hat halt voll so auch so diese Trap-Attitüde und so. Dieser Beastboy, der hatte einen kurzen Moment, da hat er seine Redestimme ausgepackt und die war deep.
Nein, die Schreistimme meinst du?
Nein. Sondern okay. Der hat einfach was ganz Ruhiges gesagt und das war einfach eine ganz normale, gute Stimme. Und im Rap ist er mir ein Tick zu hoch, so ein Mü ist er einfach, so hebt er das so an. Generell war das aber ein geiles Battle. Sehr, sehr geil.
Also ich muss sagen, also ich, meine Expertise, ich schaue auch schon seit langer Zeit on and off, mal mehr, mal weniger, die deutsche Battle-Rap-Szene. Und aber vor allem diese On-Beat Written Battles, also das war ja vorbereitete Text, das war kein Freestyle und es war auf Beat. Damit habe ich mich immer recht wenig auseinandergesetzt. Also ich war eher im On-Beat Freestyle oder im A Cappella Written Battle unterwegs. Und daher kenne ich vor allem Davy Jones. Und Davy Jones muss man auch die Props geben. Er ist mit einem anderen und er hat dort sein 50. Battle gemacht. Das ist ein Deutschland-Rekord. Niemand hat so viele Battles gemacht wie er. Und es wurde ja auch sehr, sehr viel darüber gesprochen, dass Davy jetzt nicht der schwerste Gegner ist, dass er häufig choked und so. Und ich finde, dafür hat Davy eine gute Leistung abgelegt. Man muss, also wenn man ihn kennt, dann weiß man, was man von ihm zu erwarten hat. Man muss ihn mögen oder man mag ihn halt nicht von der Art, wie er rappt. Und ich finde, dass er vor allem in der dritten Runde sich nochmal echt, vor allem nach der dritten Runde von Beast Boy, die...
Generell die dritte Runde war die stärkste.
Ja.
Die ersten beiden Runden von diesem Davy Jones waren nicht so stark. Da war der andere Beast Boy Motherfucker war stärker. Dafür war aber auch die dritte Runde von ihm halt eine Bombe. Also die war auch nochmal gut länger auch, ne? Finde ich immer schwierig, wenn die Längen auch unterschiedlich sind, finde ich nicht gut.
Es war auch unjudged, ne? Also das war ja auch ganz klar. Es war hier, beweis dich mal in diesem Battle und es wurde nicht gejudged am Ende. Von meiner Warte aus habe ich gesagt, Alter, ist mit das Krasseste, was ich hier gesehen habe, was Beast Boy dort geleistet hat, auch von der Atemtechnik. Und das haben auch Leute aus der Szene bestätigt. Ich habe fünf mehr oder weniger praktisch versierte Reactions mehr angeschaut. Ich habe das Battle wirklich sehr häufig gegeben, in unterschiedlicher Form. Und die übereinstimmende Mehrheit hat gesagt, ey, das kannst du ja praktisch so auf Spotify pressen. So, das war ja wirklich, das war sehr, sehr clean. Also das ist nicht der Standard, wie der Typ dort praktisch dieses Battle mit diesen Flow-Passagen und mit diesen, auch mit dem Einsatz der Stimme. Der hat ja noch diese eine Stelle in der dritten Runde, wo er so diese Schreistimme rauspackt, weil er auch so Metal-affin ist. Alter. Das,
definitiv, technisch war es super, super gut, auch besser als dieser Devin Jones.
Davy Jones.
Devin, der arme Bube, der wird schon auseinandergenommen von mir.
Ja. Yeah.
Ich würde dir diesen Case geben. Aber mit dem Bewusstsein, dass du weißt, dass dieser Typ sich den ganzen Arm hat schwarz tätowieren lassen und ich ein Riesenproblem damit habe, dass Leute das machen, nur um zu zeigen, wie hart sie sind oder das irgendwie kulturell was, also definitiv da, wo das kulturell herkommt, da kommt der nicht her, das kann ich jetzt schon mal sagen.
Ja.
Und das ist ja auch dieses, ich weiß nicht, ich feiere das nicht, schon diese drei Ringe so schwarz am Arm tätowiert zu haben oder halt einfach so dieses ganz schwarz. Feiere ich nicht, aber die Leistung feiere ich. Und dadurch, dass es nicht nur von ihm, sondern auch von beiden sehr, sehr gut war, auch der Host hat's cool moderiert, wobei der auch verhältnismäßig voll nervös ist, wo ich mir denke, ey Digga, wenn du das schon so oft machst, dann kannst du wenigstens mal einen geraden Satz von dir kommen zur Ankündigung und auch zum Ende.
Ja, aber es war auf jeden Fall die Promo dahinter und die Erwartung auf dieses Battle, die war sehr, sehr groß. Und es wird wahrscheinlich auch das meistgeklickte Video auf deren Kanal werden. Genau.
Ich finde halt, es hat halt eine andere Attitüde. Ich meine, es waren auch viele Fans von diesem Beast Boy da.
Ja.
Aber so diese Klassiker-Rap am Mittwoch, das hat halt viel mehr Flair drumherum. Und wenn du dir halt das Publikum so anguckst, also schau dir das ganze Video nochmal an und schau allen Menschen im Publikum ins Gesicht und wie sie mitweiden.
Habe ich getan, ja.
Da sind schon mal lustige Gestalten dabei, wo du denkst, euch fühle ich jetzt Hip-Hop-Attitüden-mäßig nicht so.
Nee, verstehe ich auch, aber mal losgelöst davon, geht es ja am Ende immer um die Kunst. Und ich glaube, das war auch ein bisschen die Intention, ihn praktisch reinzuholen, um ein ganz anderes Publikum vielleicht auch dafür nochmal begeistern zu können.
Auf jeden Fall, deswegen, ich will auch nicht sagen, es darf nicht, wer auch immer, jeder darf Hip-Hop hören, jeder darf zu so ein Battle gehen, also das soll nicht das gemeint sein. Es wirkte halt, das hatte jetzt nicht so viel Street-Credibility im Publikum, so, und es hatte auch nicht so diese...
Ja, auch diese, wenn ich habe Diltily jetzt das Format an sich nicht so viel verfolgt. Ich weiß auch nicht, wie da durchweg praktisch so die Street Credibility immer drin ist.
Keine Ahnung, ich kenn deren Battles nicht. Ich kannte nur Rapper Mittwoch und sowas.
Es hatte auf jeden Fall so, und das habe ich von Cassius Clay, von Cynic und noch von jemandem, der da sehr drin war, habe ich auf jeden Fall die Einordnung gehört, dass die dritte Runde wahrscheinlich die beste On-Beat-Leistung in der deutschen Battle-Rap-Szene aller Zeiten war. Und das über das gesamte Battle hinweg, und das muss man noch dazu sagen, das war sein erstes Battle, ne? Der hat vorher noch nie sich auf seine...
Ja, auf jeden Fall. Also von mir aus kriegt er den Case gerne, weil ich hab's mir auch wirklich...
Ja.
Also ich finde, er respektive sie zusammen. So, Ja. Weil natürlich auch, finde ich, gewürdigt werden muss, unabhängig davon, dass der Davy Jones,
ja,
dass der natürlich nicht nur selbst auch gerappt hat, sondern auch sich in Anführungszeichen zum Opfer gemacht hat, des Raps von Beast Boy. Ah, guck mal, ich bin so ein richtiger Boomer. Ich kann nicht mal so diesen ganzen Namen von diesem Pfeifen.
Ich merk's. Eine letzte Einordnung will ich noch geben, weil es gab auch in einer Reaction habe ich gehört, dass ja die eine Line beziehungsweise der eine Ausdruck schwierig ist. Wir haben da natürlich die Konfrontation, dieses Battle zwischen einem Weißen und einem Schwarzen. So wie ich Tuddle, aka Beast Boy, aka TJ Beast Boy, wie ich den kenne, und ich kenne ihn seit 10 Jahren über YouTube und über Streaming und wie auch immer, ich würde dem zu 0,0% etwas unterstellen, dass irgendetwas in einem, ja, abneigenden, rassistischen oder wie auch immer geprägten Unterton formuliert ist. Genauso unterstelle ich ihm, also würde ich ihm das auch nicht unterstellen, auch wenn ich deinen Punkt mit den Tätowierungen verstehe.
Der Typ ist war jetzt auch nicht, ey, du bist ein krasser Cultural Appropriation Typ und sowas, das war jetzt gar nicht, darauf zieht es nicht hinab. Ich finde einfach diese Tattoos generell scheiße. Ist einfach meine Meinung. Aber ich finde Battle Rap, also nicht das Rassismus, was im Battle Rap aus meiner Perspektive zu suchen hat, aber Battle Rap ist schon die ganze Zeit, geht halt, also braucht man jetzt auch kein Blatt vom Mund nehmen, da werden mehr Mütter gefickt und keine Ahnung. Und ja. Es geht, egal ob es in homophobe Richtung geht, ob es in überhaupt ganz, also ich finde Battle Rap dann eigentlich geil, auch wenn ich diese Line mit diesem dickem Arsch gefeiert habe.
Ja.
Aber eigentlich finde ich das nicht geil. Eigentlich finde ich es halt geil, wenn man jemanden, und das hat er ja auch trotzdem die ganze Zeit gemacht, übertrieben intelligent kaputt macht und auseinandernimmt. Der hat ja auch dann darüber gesprochen, zum Beispiel auch eine geile Line, dieses mit dem, meine Psychologin hat gesagt, also irgendwie der Vibe ist, dass er zur Psychologin geht und sagt, ey, weiß nicht, ob ich zum Battle Rap gehen soll und so, weil er halt Soziophobie.
Soziophobie. Hat irgendwie gesagt, meine Psychologin war skeptisch wegen dem Battle heute. Und ich habe gesagt, es ist gegen Davy und sie, ach so, nevermind.
Nevermind, ja.
Ja.
Und jetzt weiß ich nicht, du hast mich unterbrochen, weiß ich nicht mehr, was ich gerade sagen wollte.
Schere.
Auf jeden Fall fand ich die Line gut. Und genau das finde ich immer gut, wenn so wirklich was mit, du kannst halt Leute so fertig machen und das ist genauso wie auf dem Fußballplatz. Man muss nicht übertreiben und jeden die ganze Zeit dissen und so, sondern man muss einfach nur übertrieben gut sein. Shoutout an mich selbst. Ich habe gestern in der Weekend League 5-0 zurückgelegen zur Halbzeit und habe gedacht, boah, gehst raus oder nicht und was machst du? Ich habe das Spiel am Ende 6-5 gewonnen. Also als ich 6-5 gemacht habe, ist die Person rausgegangen und habe das auch nicht als krassen Triumph gefeiert, geht der Person gegenüber mit jedem einzelnen Tor, sind einfach mein Ding durchgezogen. Deswegen hoffe ich, dass dieser Typ jetzt, wenn er den Preis ja gewinnt, den auch mit Würde trägt.
Und auch, ich muss es noch mal, meine Stimme, sorry. Ich muss noch ein letztes Mal was dazu sagen. Ich verstehe das absolut und ich feiere das auch viel mehr, wenn diese intelligenten Bars kommen und man jetzt nicht auf Sexualität oder was auch immer geht. Aber ich fand, das war ja genau in der Meta-Joke bei dieser Dick im Arsch-Line, dass er genau diese Hypersexualisierung, absolut, dass er ihm praktisch, weil es wird ja häufig und das wird in vielen Fällen auch so sein, ist Homophobie oder der Ausdruck von Homophobie einfach eine Folge von, ja, keine Ahnung, Angst oder was auch immer. Oder irgendwie, Phobie ist ja generell eine Abneigung gegen etwas und letzten Endes, er kommt mit praktisch dieser homophilen Äußerung, den anderen damit lächerlich dastehen zu lassen. Und womit ich diesen ganzen inhaltlichen Talk aufgemacht hatte, er hat den Begriff Boy verwendet, seinem schwarzen Gegner gegenüber, würde ich aber auch dahingehend einordnen, der Typ kommt, also Beast Boy kommt aus der Umgebung, sag ich mal, rund um Money Boy und so. Also das war eher anderweitig im Slang halt verhaftet als das, wie Rassisten das orten würden.
Auf jeden Fall. Ich fände es trotzdem immer nur geiler, wenn man sowas vielleicht am Ende ganz rauslassen kann. So. Finde ich, kann man auch, auch wenn es gut verarbeitet wurde, also nicht das mit dem Boy, sondern das mit der homophoben Line. Aber der Mann hat seinen Preis verdient. Demnach wird der Holzkopf des Monats März wer sein?
Beast Boy.
Mit seinem Rap-Battle gegen Davy Jones bei
Diltily.
Genau.
Don't let the label label you.
Ja. Ich habe ja die Serie Manhunt gerade mitgebracht gehabt in meinem Case für den schlauen Hasen des Monats.
Mhm.
Und da, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, habe gedacht, ey, ich will dir mal so eine Short-Tier-List um die Ecke, komme ich mal mit um die Ecke. Habe ich die schon mal gemacht? Kann sein, weiß ich nicht. Wenn ja, dann lassen wir sie raus. YouTube-Formate, YouTube-Streaming-Formate.
Gab's noch nicht.
So, ja, so, ja. Produktionenmäßig einfach.
Mhm.
Und genau, es sind 5. Und gibt ja auch aktuell ganz viel und es gibt immer wieder ganz vieles und vieles verändert sich. Und wir fangen natürlich mit dem Legendenformat an. Wo packst du Seven vs. Wild hin? Und okay, nicht einfach, weil es sind 3 Staffeln und du kannst sie nicht voneinander getrennt. Vier Staffeln, oder? Stimmt.
Ja,
vier Staffeln. 4.
Kurz den Rocher gemacht. Das wäre nämlich sonst auch eine Frage gewesen, die ich noch gehabt hätte, ob du staffel-wise das unterscheidest. Weil das wäre interessant nochmal. Aber
der Gesamteindruck. Ich wollte halt unbedingt eine kurze Tierlist. Deswegen, ich wollte keine 10er Tierlist.
Sam vs. Wild. Guck mal, die Serie hat ein Problem. Ich habe im Verlauf dessen, wenn die Staffeln gelaufen sind, habe ich keine einzige Staffel zu Ende gesehen. Ich habe Staffel 1 dann irgendwann nach 3 Jahren, glaube ich, mal zu Ende gesehen. Aber ansonsten habe ich habe sogar die letzte Staffel, die ich ja mit am besten fand, habe ich, fehlt mir immer noch 1,5 Folgen.
Ist das aber nicht generell dein Problem, was du hast?
Bei anderen Formaten.
Weil du voll viele Dinge irgendwie mal angefangen hast und dann doch nicht und dann
voll lang gewartet hast. Ich habe Race fertig gesehen, ich habe Manhunt fertig gesehen.
Also, ja, aber Manhunt hat 3 Monate gedauert, bis du das fertig geguckt hast. Das meine
ja,
ich,
aber
dass du dich nicht
also oft ich hatte trotzdem Motivation, es fertig zu gucken.
Ja, du hast ja aber trotzdem verzettelt und es halt erstmal nicht fertig geguckt.
Ich habe es nicht mal angefangen. Ich habe irgendwie eine halbe Folge geguckt, als es mir gepitcht hat. Dann habe ich gesagt, ja, ich gucke das. Und dann, als ich es geguckt habe, hatte ich es in 2 Wochen fertig.
Ist richtig, aber du hattest es angefangen und halt, egal, reiten wir nicht drauf rum.
Ja.
Ich hatte den Eindruck, dass du generell viele offene Tabs hast, was sowas betrifft.
Ja, es kommt auch vor. Aber Sam vs. Wild, die Tabs waren mir anscheinend nie so wichtig, dass ich sie geschlossen habe, weil sie sind immer noch offen. Und ich habe immer mal Bock und dann schaue ich mal wieder in eine Staffel rein und dann verläuft sich doch dann wieder. Ist aber auch ein Wegbereiter. Weißt du, ohne Seven vs. Wild würde es so viele Formate nicht geben.
Ist richtig.
Und deswegen packe ich Seven vs. Wild an die 2.
Ja, ich fühle auch deinen Call mit dem nicht, also mit dem zu Ende schauen. Ich fand auch, dass jetzt in der letzten Staffel, das mit dem hatten wir auch, als wir die Staffel besprochen haben, wobei ich habe sie dann zumindest auch zu Ende erzählt, dass es interessanter war hinten raus, weil einfach sozial ein bisschen mehr passiert ist und die halt auch mal eine Aufgabe hatten, dort von diesem Fleck ja wieder wegzukommen. Die anderen Staffeln waren hinten raus super langweilig. Es ist halt ist die Frage auch so, nutzt sich's einfach nur ab und so, deswegen finde ich, ist die 2 kein schon starker Call. Hätte ich gar nicht gedacht bei dir.
Wie gesagt, auch so ein bisschen der Legacy und das, was es für die Culture gemacht hat.
Okay.
Ganz, ganz wichtig mit reinzurechnen, ja.
Das ist natürlich ein super altes Format. Jetzt komme ich mit einem ganz jungen Format. Es sind ja in den letzten Monaten, 1-2 Jahren, extrem viel Formate aus dem Erdboden entwachsen, gesprossen. Mission Unknown.
Habe ich bislang die erste Folge gesehen.
Da sind wir beim Thema.
Ja, aber das kann ich auch sagen, weil viele von diesen langatmigen Formaten, wenn ich nicht direkt reinkomme, dann schaue ich das meistens in Form von Reactions von irgendwelchen Streamern, die mir das irgendwie nochmal mit einer zusätzlichen Entertainment-Ebene geben. Und da kam erst die erste Folge. Deswegen, ja, bislang, ich bin der ersten Folge erstmal positiver gegenüber als du mir davon erzählt hast, wie du sie fandest.
Oh, ich fand die erste Folge super langweilig, weil da hat nichts passiert.
Ja, aber es war wie Seven vs. Wild die erste Folge. Da ist auch erstmal, ja, und ich habe den Schlafsack dabei. Und ich
aber denen sind die Leute überhaupt erstmal angekommen. Also, die sind die ins Szenario gegangen. In der ersten Folge von Mission Unknown, das hätte für mich eine Prep-Folge sein können oder BTS
das war,
oder sowas.
Das war Folge 1 von Seven vs. Wild, aber auch. Die Aussetzung in der ersten Staffel war in Folge 2. Tatsächlich.
Aber danach, nur bei der ersten Staffel, danach haben die das auch nicht mehr so gemacht.
Ja, ja. Aber das ist jetzt auch die erste Staffel Mission Unknown. Aber gut, keine Ahnung, kann ich noch zu wenig drüber sagen. Ich halte mir mal noch oben was offen, die 4. Scheiße finde ich es nicht, bislang.
Also ich habe es komplett durchgeguckt. Ich hatte auch die Woche ganz schön viel Zeit.
Ja.
Ist irgendwie cool. Also ich habe es schlechter erwartet, als es dann am Ende war, weil ich die Charaktere erst gar nicht mochte oder viele nicht zumindest oder uninteressant finde. Ich muss auch einfach sagen, der ist bestimmt ein netter Kerl. Bei mir geht Mark Eggers so auf den Sack.
Hey.
So, der geht mir einfach, der ist nett, der tut keinem was und irgendwie geht er mir einfach auf den Nerv. Ich kann es auch nicht mal beschreiben. Sonst fand ich die Charaktere dort eigentlich ziemlich interessant. Gar nicht so uncool, wie ich gedacht habe, aber so das, was dort passiert, das ist schon sehr interessant. Gerade so, was mit dem Boot passiert und am Ende ist es dann doch auch ein bisschen zäh, aber es ist zumindest immer was los, aber irgendwie ist es auch ein bisschen zäh.
Wie viele Folgen sind das?
9, so, glaube
ich. Ja, okay.
9 oder
also
10.
Also nicht so lang wie Seven vs. Wild. Eher
nee,
so The Race.
Ja, immer so 16, okay, cool. 17 Folgen dann so.
Ne? Ja, ja, genau. Alright.
Also irgendwie 9 bis 11 oder so, glaube ich.
Ich geb Feedback, wenn ich sie durch habe.
Okay, dann gehen wir auch in die Tagesaktualität. The Race.
1.
Ah, da unterscheiden wir uns auf jeden Fall gewaltig.
Ja, aber du siehst und da weißt du auch, du schreibst mir eine neue Folge ist draußen, ich schreibe dir, habe ich schon gesehen. Weil ich bin, also bei The Race bin ich wirklich, ich schaue. Heute kam wahrscheinlich wieder eine neue, die gebe ich mir morgen früh zum Frühstücken.
Ja, die habe ich dann schon wahrscheinlich vor dir drin. Ich werde die nämlich wahrscheinlich heute Abend noch gucken.
Ja, aber also The Race, Staffel 1, Masterpiece. Ich rede da wie über ein Album drüber oder über so einen Hollywood-Film.
Ich finde es ja schon extrem geil. Ich muss sagen, deswegen jetzt kommt auch die nächste Frage dann. Kannst du dir vorstellen, was jetzt als nächstes kommt? Dann können wir das gerade, kann ich dies, sagst du dann dein Call und also deine Platzierung. Ich will dann was dazu kurz sagen.
Hand auf die 3.
Ich finde nämlich, dass Manhunt besser ist als Seven vs. Wild. Ich finde, dass Manhunt besser ist als The Race, weil bei Manhunt die Variablen es sind noch mehr Themen, mit denen sich die Personen jeweils die Akteure auseinandersetzen müssen.
Mhm.
Und ich finde, dass bei The Race, so klar, das kommt auch was damit zu tun, so The Race ist, die schwimmen mit der Welle. Und entweder die Welle erwischt dich oder sie trägt dich voran. Das ist das Einzige, was passiert. Und du musst nur gucken, dass du währenddessen noch Fisch kriegst, was essen kannst und weiterschwimmst. So, das ist eigentlich, also das ist so im Groben. Und Manhunt ist, kennst du das, wenn du an so einer Küste, an so einer Klippe, wenn da Leute so ins Wasser springen und dann kommen die Wellen und die werden wieder rausgetragen und wieder in diese Felsen hinein und es geht komplett hoch und runter und werden durchgespült. Das ist Manhunt. So, es ist nie in jeder Folge, also du kriegst mehr anderen Content in jeder Folge. Es ist viel abwechslungsreicher. Und spannender. Um einiges spannender.
Guck mal. Und das ist halt so die Sache, ich habe mir die erste Staffel Manhunt noch nicht angeschaut. Das werde ich vielleicht nochmal nachholen. Ich fand die zweite Staffel sehr gut, nachdem ich erstmal drin war. Ne? Also die Regeln waren auch erstmal brauchte man auch erstmal Abitur in Bayern, um das zu checken. Aber als ich dann raus hatte mit, dann gibt's ein Speed Hunt und dann ist da ein Silent Hunt und was auch immer. Aber wenn man es einmal raus hatte, dann fand ich es gut. Und es war auch spannend bis zum Ende. Hab's wirklich sehr, sehr enjoyed. Auch diese Perspektive, dass du diese Hunter hast, die du verfolgst, dann ja, hast du
schnittmäßig wie ja, also absolut. Auch Produktionsaufwand und all das drumherum, das ist eine 10 ja. von 10.
Ich würde trotzdem, und vielleicht liegt es auch einfach dran, dass ich The Rage schon länger auf dem Schirm habe, ne? So irgendwie, man hat so diese Verbundenheit dazu. Ich habe auch diese Verbundenheit einfach zu Dave, weißt du, weil ich Dave seit 4 Jahren oder so verfolge und das irgendwie mich emotional ganz anders packt, dass er das da mit seinem Format geschafft hat. Und ich meine, was die erste Staffel für ikonische Momente hervorgebracht hat. Brian einfach, wir vermissen dich. Und was da alles passiert ist und also auch mit der Weiterentwicklung, die jetzt in Staffel 2 genommen haben, zeigt es mir, dass dieses Format auch Langlebigkeit hat und ja.
Auf jeden Fall. Schaut auch die neue Staffel The Race, startend in Paris, mehr sage ich nicht. Doch, wenn wir Spoiler-Talk machen, aber jetzt machen wir keinen Spoiler-Talk.
Wir machen heute keinen Spoiler-Talk mehr.
Okay, dann hast du bis jetzt The Race auf der 1, Seven vs. Wild auf der 2, Mission Unknown, Manhunt auf der 3, Mission Unknown auf der 4. Jetzt fragst du dich, was kommt auf deine 5?
Ja, ich habe damit abgeschlossen. Also du wirst jetzt wahrscheinlich was picken, was ich auch sehr, sehr gut leiden kann. Ich weiß gerade nicht, was. Und es wird mir wahrscheinlich wie Schuppen von den Augen fallen.
Weiß ich nicht, weil es nicht so obvious ist. Weil es reiht sich nicht in diesem...
Ich hab eine Idee, was es sein könnte.
In diesen ganz krassen Produktionsartaufwand ein. Und auch nicht in dieses... Also diese ganzen Produktionen sind ja in irgendeiner Form auch cineastisch gemacht, ne?
Soll ich dir mal einen Tipp geben?
Ja, gib mal deinen Tipp.
Ist die Edeltour?
Nee, aber ich war kurz davor, sie zu nehmen und habe überlegt, passt es oder passt es nicht. Weil ich habe bewusst, als ich dir das gesagt habe heute, hier in der Aufnahme ja nur gesagt, YouTube-Produktion oder auch Streaming-Produktion. Also im Endeffekt, Produktionen sind Events. Mhm. Und es gibt ein Event, von dem ich weiß, dass du es liebst. Und es ist aber ein bisschen wird jetzt restriktiver behandelt. Und ich sage nur, here we go. Eligella. Eligella Cups. Mhm. Und die packst du auf die 5. Und ich hab dich in deiner Tierlist. Zack. So, 5.
Ey, nee, soll ich dir was sagen? Ganz im Ernst. Das ist, Eligella Cups fallen so aus dieser Liste raus. Weißt du, wie ich meine? Dass, wenn du es dann praktisch vom Aufwand und von der, also Eligella Cups gehen nur, also du hast mich nur praktisch, wenn es darum geht, was schaue ich gerne? Oder was schaue ich am meisten? Weil dann müssten die an die 2, würde ich sagen.
Es ist, wie, ich verstehe deinen Punkt, es ist ja keine YouTube-Produktion in dem Sinne.
Hm.
Ich glaube, ich habe nämlich auch einfach geschaut, Eligella Cup ist auch das Letzte, was mir eingefallen ist. Hm. Es gibt nämlich irgendwie, ich hätte noch so Sachen mit Random Mission und so, aber ich weiß, die Sachen guckst du alle nicht. Von diesem Madden, Survival Madden und so solche Leute. Also
Arctic Warrior.
Ja. Ich finde auch generell, findest du nicht auch, dass dieser Otto irgendwie auch bisschen Otto hat bisschen Boden verloren?
Ich habe von Otto nicht mehr so viel mitgekriegt seit Seven vs. Wild. Ich habe dann noch ein Projekt irgendwie gesehen, da haben die so eine Straight Line Mission gemacht. Das fand ich voll geil. Das schaue ich auch gerne bei Storer. Das sind so britische Parkour-YouTuber, die laufen dann durchs offene Gelände, so in der geraden Linie. Und das hat er auch gemacht mit einem Homie und das habe ich mir angeschaut, aber ansonsten schaue ich jetzt nicht wirklich viel, was Otto macht.
Ja, also dein Tierlist ist mit The Race of 1, Seven vs. Wild 2, Manhunt 3, Mission Unknown 4 und Eligella Cup 5 und somit bringen uns hier mal raus jetzt.
Ja, ich bin froh, dass es einigermaßen funktioniert hat. Sorry, wenn ich zwischenzeitlich mal mit der Atmung ein bisschen Probleme hatte, wenn man das gehört hat, wenn ich generell ein bisschen nasal heute vielleicht klinge. Wir hoffen noch nächste Woche wird es wieder besser sein. Ich bedanke mich. Danke für die ganzen Inhalte, die du heute mitgebracht hast. War eine geile Folge. danke für das Gespräch. Ich sitze seit 5 Tagen allein zu Hause. Da hilft es auch einfach mal. Und ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Ich werde erstmal noch ein paar Tage zu Hause sitzen. Gordo, du bist ja wieder ready für die Arbeit. Deswegen wünsche ich dir auch einen guten Wochenstart. Ansonsten passt auf euch auf. Bleibt gesund, habe ich lange nicht gesagt. Und seid lieb zueinander.
Den Worten, ausführlichen Worten und wunderschönen Worten des Flaccos schließe ich mich an. Habt einen schönen Wochenstart. Seid gut zu anderen. Seid besonders gut zu euch. Weiß nicht, steht die Woche irgendwas Besonderes medial an? Sportmäßig? Ich glaube, DFB-Pokal ist die Woche.
Ja.
Aber nur ein Spiel. Das andere ist auch schon gewesen. Irgendwie so war das. Wie auch immer.
Pokal war noch keins, oder?
Doch, das ist doch, dass der Dings, diese Halbviertelfinale oder so, dass es irgendwie geteilt war. Das war doch nicht.
Ja, die Halbfinale, die Viertelfinale waren geteilt, aber die Halbfinale sind jetzt
schon Halbfinale.
Beide, glaube ich. Ja, ja.
Ah, okay. Wie auch immer, ist auf jeden Fall DFB-Pokal. Sonst fällt mir nämlich auch nicht mehr wirklich viel ein. Mir bleiben dann auch nur noch die letzten Worte. Ist ein guter alter Thomas Doll. Vielleicht hatten wir den schon, aber vielleicht auch nicht. Ist alles bla bla. Hier ist so alles bla bla bla.